Weißt du, welchen Fehler ich früher mal gemacht habe?
Du wirst es mir jetzt verraten. Ich weiß es nicht.
Hallo Leute. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja komm, ich verrate es dir. Ich habe in der Vergangenheit das ein oder andere Mal scharf gegessen vor einer Moderation oder Podcastaufnahme. Oh,
das sollte man nicht tun.
Das ist natürlich selten dämlich.
Ja.
So. Du hast mir eben gesagt, es könnte die Schnief-Ausgabe werden, weil du ein bisschen erkältet bist. Deswegen möchte ich alle Hörer und Zuschauer schon mal darauf vorbereiten. Es könnte heute, man merkt schon, hier liegen aber keine weißen Sachen, kein weißes Pulver hier auf dem Tisch. Nicht, dass er euch irgendwie vertut da draußen. Ne?
Nee, das war damit nicht gemeint.
Nee. Du, pass auf, Dirk. Du hattest ja gestern, tatsächlich, jetzt fällt es mir ein. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön, du hast gratuliert.
Ja, natürlich, das gehört sich doch so. Du bist zum letzten Mal im Leben 59 Jahre alt geworden.
Ja.
Und hast du denn ein bisschen gefeiert?
Ein bisschen, sagen wir mal so. Wir waren nett frühstücken mit der Familie und hatten dann eiglich ohne Kinder einen schönen Tag.
Oh, mit Kindern. Das können wir so rausschneiden. Wir hatten ohne Kinder einen schönen Tag.
Das kannst du aber auch ruhig drin lassen. Also unsere Kinder sind ja schon groß.
Nein, also rausschneiden im Sinne von extra einen Clip draus machen.
Ach so, das meinst du. Ja, genau. Nee, und dann abends waren noch ein, zwei gute Freunde da.
Sehr schön, das freut mich. Und deswegen passt das sehr gut. Es gibt wieder ein Unpacking live in der Sendung. Es wurden wieder Kekse geschickt. Von
du hast doch vorher schon geübt, wie du das aufmachen sollst. Was klappt da jetzt nicht? Wo ist die Schere denn geblieben, die wir hatten?
Ja, brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht.
Guck dir das mal an hier.
Oh.
Mein lieber Schwan. Und noch eine Karte dazu. Das ist doch der Wahnsinn.
Schon wieder Pickups.
Was ist der mit den Leuten los? Ja, aber erstmal zwei verschiedene Sorten. Und in so Packungen. Warte, das muss ich. Da werde ich sonst wahnsinnig, wenn das
ich hier ist. Ich muss wirklich sagen, das ist vorbildlich. Wie die an uns denken alle.
Guckt euch das hier mal an. Fantastisch. Ja. Vielen Dank. Da wird schon gewartet draußen in der Regie. So. Freiheit, Gleichheit, Meisenknödel steht auf der Karte. Lieber Sascha, ein kleines Dankeschön für deine und eure Arbeit am Mikro, die derzeit leider allzu oft allen unschönen Auftritten was heißt das? Das BVB aufarbeiten muss.
Also unsere Arbeit. Ja.
Die derzeit leider allzu oft. Hat er da zweimal allzu geschrieben? Deswegen war ich irritiert, nicht wahr?
Allzu oft allzu unschöne Auftritte.
Jetzt habe ich so schön.
Soll ich das mal vorlesen?
Ja, komm, liest du mal vor. Ich bin des Lesens nicht mächtig.
Lieber Sascha, ein kleines Dankeschön für deine und eure Arbeit am Mikro. Die Arbeit muss derzeit leider allzu oft allzu unschöne Auftritte des BVB aufarbeiten. So sehr ich diese Truppe auch liebe, so sehr lässt sie mich auch verzweifeln. Danke, dass ihr mich damit nicht allein lasst, ihr schwarz-gelben Seelentröster. Ich drücke feste die Daumen, dass es auf dem Rasen bald so stabil zugeht wie hinter dem Mikro. Seid lieb gegrüßt aus Dresden, Norbert.
Vielen Dank, Norbert. Das freut uns sehr. Wir schicken Grüße zurück nach Dresden. Das ist natürlich
wirklich sehr nett.
Ja, das geht runter wie Öl, sagt man, oder?
Ja,
ist das Sprichwort, oder?
Es ist ja heutzutage so, dass man häufig dann auch, wenn überhaupt, dann kritisiert wird. Und von daher, solche Feedbacks sind dann doppelt schön.
Die Karte immer hier so hin, damit wir die auch sehen. Das freut uns wirklich. Und ja, wer weiter was schicken möchte, der kann das natürlich gerne tun. Er kann immer schreiben und dann schicke ich die Adresse. Und übrigens, du bist ja Baseball-Fan. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen, nachträglich noch.
Oh, wann hattest du den Geburtstag?
Im Januar.
Habe ich dir gratuliert?
Ja, hast du.
Ach Gott sei Dank.
Macht nichts, Dirk, ist alles gut. Nee, weiß ich gar nicht. Vielleicht hast du mir auch nicht gratuliert.
Doch.
Persönlich?
Bin mir sicher.
Kann ich ja nochmal nachgucken im Chatverlauf. Das ist ein Buch und zwar, wir sind ja beide großer Baseball-Fan und jetzt geht ja bald die Saison wieder los und ich möchte gerne im Sommer in die USA fliegen, um mir einige Baseballspiele anzusehen.
In welche Region?
Ostküste primär. Gut. New York, Boston, Chicago. Ja, Chicago ist nicht ganz Ostküste, ich weiß. Philadelphia, Baltimore, Detroit. So.
Pittsburgh kann ich dir auch empfehlen, sehr schöne Stadt. Allerdings sind die Pirates.
Ja, mir geht es da nicht darum, ob die Mannschaften gut sind, wobei ich ein paar sehr gute Spiele hintereinander erwischt habe in meinem Plan, falls ich das denn so umsetzen kann. So, und dieses Buch habe ich geschenkt bekommen, wirklich fantastisch, halte ich auch mal kurz in die Kamera. Baseball Places to See Before You Strike Out. Okay. Ist natürlich auch ein netter Titel. Und da sind ja 101 Orte im Baseball, die man sehen muss. Und ich weiß nicht, gibt es sowas auch bestimmt für einen Fußball, oder? Also da hier zum Beispiel Hall of Fame sollte man hin oder man sollte sich bestimmte Stadien mal angesehen haben. Oder hier wird auch empfohlen, zum Grab eines ehemaligen Superstars zu gehen. Mhm. Das ist natürlich dann auch immer so eine Sache. Ja?
Sehr schön.
Ja gut, wobei manchmal ist das ja dann so sehr speziell aufgearbeitet. Ja? So eine Erinnerungsstätte sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, die machen doch dann so Mausoleen oder sowas
drauf. Ja, ja, ne? Genau. Ja. Mhm. Ja, tatsächlich. Und ich habe in dem Zusammenhang gestern noch die letzte Folge einer Dokumentation gesehen. Der wird Derek Jeter was sagen, ehemaliger Kapitän der New York Yankees. Und da muss ich sagen, das war so gut gemacht. 7 Folgen insgesamt, heißt The Captain, weil er war dann irgendwann der Kapitän dieser Mannschaft, hat nur für die Yankees gespielt. 20 Jahre lang, das war spektakulär gemacht, immer so ja, 45, 50 Minuten die Folgen. Sowas hätte ich gerne häufiger mal im deutschen Sport. Wer ist für dich The Captain im deutschen Sport?
Im deutschen Sport?
Ja.
Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus, ja. Na gut, der hat aber dann doch für den einen oder anderen Verein gespielt.
Und ja, aus der Riege gibt es ja so einige, auch Effenberg oder so. Das war natürlich schon Führungsspieler mit Strahlkraft, so, ne, die einfach auch unbequem waren, würde ich mal sagen, oder unbequeme Wahrheiten ausgesprochen haben. Das vermisst man ja heute, glaube ich, manchmal so, dass Kapitäne dann vielleicht auch mal draufhauen oder vielleicht tun sie es und man kriegt es nur nicht so mit. Damals war das ja alles durchaus, ja, die haben das ja auch öffentlichkeitswirksam manchmal getan. Ne? Das war schon, war immer sehr nett, fand ich.
Wünschst du dir journalistisch die 90er zurück?
Och, weiß ich nicht. Nö, wieso?
Ja, weil da einfach die unverblümte Wahrheit einfach mal so rausposaunt wurde.
Ja, wo in welchem Punkt ich mir sie zurückwünschen würde, wäre halt Offenheit gegenüber Medien, die damals eine andere war, sicherlich Zugänge auch eben zur Mannschaft, zu Spielern. Das war damals deutlich einfacher und ja, in dem Punkt könnte man sagen, ja, kann man sich das mal zurückwünschen, aber ich finde so, jede Epoche hat ja auch dann ihre guten Seiten und es ist ja immer so, wenn du heute guckst, zum Beispiel Fußball, dann denkst du, in den 90ern wurde, ja, nicht Standfußball, aber da war es natürlich das Tempo deutlich anders. Also die Weiterentwicklung des Sports, insgesamt die Dynamik, die Athletik, die sorgt ja für spannende Geschichten auch und das kann man gut gucken und ja, von daher in den 90ern, ja, nach dem Weltmeistertitel ging es dann ja auch so ein bisschen bergab mit uns, ne? Irgendwann gegen Ende des Jahrhunderts dann mit der deutschen Nationalmannschaft auch und so. Und,
nach dem WM-Titel 90 meinst du? Ja, da hat man ja noch den EM-Titel 96
das
geholt.
Das ging noch und dann kam ja die Phase, wo es ein bisschen
runterging. 98 bei der WM in Frankreich, da hat der Berti jetzt nicht so performt als Trainer.
Das war die Phase, wo wir so ein bisschen auch was verschlafen haben, wo Nachwuchsleistungszentren dann aus dem Boden gestampft wurden. Und
weißt du, was damals noch für Nationalspieler für Deutschland gespielt haben? Paolo Roberto Rink zum Beispiel.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, heute würde er es nicht mal mehr in die Bundesliga schaffen, aber war schon limitiert.
Ja gut, aber die Beispiele, wo wir heute sagen, der und Nationalspieler, die gibt es ja heute auch noch.
Manche werden heute Nationalspieler
wird man,
des Jahres.
Heute wird man viel zu schnell, finde ich. Manchmal Nationalspieler, da reichen ja dann schon 10 gute Spiele.
Früher hat das ewig gedauert. Ich glaube, ich habe das im Podcast hier schon mal gesagt. Es kann sogar sein, dass wir darüber gesprochen haben. Ich kann mich erinnern, Freddy Bobic kam damals in die Bundesliga und hat wirklich, ja, ich glaube, in seinen ersten 7 Spielen in der Bundesliga direkt ein Tor geschossen. Und das hat aber wirklich relativ lange gedauert, bis er dann tatsächlich mal für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Und du hast recht, heutzutage kann einer ein bisschen vor den Ball treten, zack, Nationalspieler.
Ja, es ist immer die Hoffnung, dass der vielleicht dann eine Sequenz des Spiels außergewöhnlich gut beherrscht, die vielleicht andere gerade nicht drauf haben und dann in dem Sinne dann auch weiterhilft. Und wir haben natürlich auch auf der anderen Seite seit Jahren im deutschen Fußball oder in der Nationalmannschaft Positionen, wo wir ein Problem haben, wo wir dann auch viel experimentieren müssen. Rechte Abwehrseite zum Beispiel ist ja so ein Thema immer gewesen, linke Abwehrseite eigentlich auch. Und von daher sind manche dann Nationalspieler geworden, die sich darüber vielleicht bis heute auch noch wundern.
Kennst du noch Thomas Ritter?
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Ja, das gibt's doch gar nicht. Nationalspieler gewesen in den 90ern. KSC.
KSC, stimmt.
Ja, solche Leute.
Ja gut, ich meine, dass die Trainer mal so ab und zu ein bisschen experimentieren, ist ja nicht verkehrt.
Ne? Ich glaube, kannst du dich noch an diesen CONCACAF Gold Cup, ist natürlich völlig falsch. Wie hieß denn nochmal dieser Bums? Auf jeden Fall hat Deutschland zwei Testspiele in den USA absolviert. Ich glaube 93, ein Jahr vor der WM. Das waren 3-3 gegen Brasilien nach frühem 0-3 Rückstand mit 3 Klinsmann-Toren. Kann natürlich jetzt auch völlig falsch sein. 2 Tore Klinsmann, 1 Riedle oder so, ist egal. Und noch ein zweites Spiel, ich meine dann gegen entweder die USA oder Mexiko, bin ich mir auch nicht sicher. Und ich glaube, da hat er Hinz und Kunz mitgenommen. Also Stefan Kunz und ein paar andere. Das war wirklich eine wilde Zeit. Hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ich fand's lustig. Wenn man jetzt draufschaut, ist es wirklich, ist es vor allem amüsant.
Ja, klar, total.
Pure Unterhaltung
eigentlich. Also diese Rückblicke, ich mag das auch.
Ja.
Das ist schon, kann man sich immer wieder gut angucken.
Wir könnten vor der EM, könnten wir ja mal zurückblicken auf EMs.
Ja.
Warum Was nicht? Ist so die EM, wo du sagst, da hätte ich am meisten Interesse dran, nochmal irgendwie ins, ja, ins Archiv zu gehen sozusagen?
Ja, mit Oli Bierhoffs Golden Goal.
Mhm.
Ja, fand ich natürlich schon, das ist natürlich schon herausragend gewesen. Ansonsten, was ich ja so journalistisch selber auch so am, verstärkt dann mitbekommen habe, war natürlich die letzten EMs, also die letzte müssen wir nicht groß drüber reden. 2016 war ich da vor Ort in Frankreich tatsächlich, das war auch schon, ja, das Elfmeterschießen damals gegen Italien.
Oh, das hat ja ewig gedauert.
Ja, das war schon auch nervenaufreibend.
Und Jonas Hector, Entschuldigung, hat den auch beschissen geschossen, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja, da wurde er letztens auch in so einem Podcast, glaube ich, nochmal nachgefragt.
Ja, tatsächlich? Ja,
hab ich irgendwo mal ausgefragt.
Also, ich sag mal so, wenn eine Mülltonne umgekippt wäre, der Ball hätte die Mülltonne getroffen, in dem Fall Buffon war es, oder?
Mhm,
Buffon, ja. Buffon ist natürlich gesprungen und dadurch ist der Ball unter Buffon durch.
Ja.
Das ist wirklich bitter. Mhm, 2016, ich fand die EM.
2012, 2008, 12 war Polen damals. 2008,
oh ja, da war ich vor Ort.
Ja, 2008 war ja dann der Beginn sozusagen, also da hat sich dann ja so langsam auch rauskristallisiert, dass diese Arbeit in den Nachwuchsleistungszentren Früchte trägt. Da hatten wir ja so diese, da ging es deutlich bergauf und das haben wir dann ja bei der WM 2010 auch nochmal fortgeführt. Ja, aber es gab natürlich, weiß ich nicht, 72, kann ich mich jetzt groß nicht mehr daran erinnern, aber das war natürlich dann auch so legendär. War das nicht dieser Elfmeter-Fehlschuss von, oder war das 76 mit Uli Hoeneß?
Nee, 76 war das in Belgrad.
Ja.
72 und 74 haben sie die Turniere gewonnen. 76 hat Hoeneß den Ball in den
Nachthimmel von Belgrad
gejagt. Genau. Und dann Panenka, zack.
Ja.
Was wird denn mal nach Dirk Krampe benannt?
Immer noch
Weil nach
nichts.
Panenka immer noch nichts.
Du wolltest ja letztens schon wissen, welche Stadt nach mir benannt wird.
Als du da warst, oder was?
Nee, wegen Karl-Marx-Stadt. Weißt du das gar nicht mehr?
Ja, doch. Ja, ja und stimmt. Und uns wurde mitgeteilt, dass Karl Marx gar nicht in Chemnitz geboren ist.
So war es nämlich.
Das ist natürlich eine Katastrophe. Hätten wir auch wissen können. Also du mit dem kleinen Altersvorteil mir gegenüber.
Ja gut, aber Karl Marx habe ich jetzt nun auch nicht mehr. So wirklich.
So wirklich. Nee, persönlich hast du ihn nicht mehr kennengelernt. Nein. Kommt aus.
Ich war einmal in meinem Leben erst in Chemnitz. Beziehungsweise, nee, ist nicht ganz richtig. Einmal mit Preußen Münster, als ich noch in Münster gearbeitet habe. Und einmal mit dem BVB. Da gab es, glaube ich, ein Pokalspiel. Kann das
ja,
sein?
Das ja, das ist korrekt.
Und die hatten Aluminiumbleche als Schreibtischersatz.
Oh.
Für Journalisten draußen im Stadion. Was ein Problem wurde, weil es dann irgendwie, glaube ich, 38 Grad war bei dem Spiel.
Und dann schmolz das oder was?
Und die waren sowas von heiß. Da konntest du weder einen Laptop draufstellen, noch deine Finger oder sonst irgendwas. Das wäre.
Wer kommt denn auch auf so eine Idee?
Ja, das weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen. Das war schon, wir haben auch schon öfter mal widrige Arbeitsbedingungen gehabt. Also erinnere dich an Newcastle. Ja, das war jetzt auch, das war auch Wahnsinn.
Freust du dich schon aufs Viertelfinale?
Ja. Viertelfinale?
Ja, klar.
Gegen die Bayern dann? Ist ja freies Losen, ne?
Ganz ehrlich, ich kotze im Strahl.
Wenn das passiert.
Das fände ich so dermaßen langweilig.
Das wäre auch langweilig.
Vor allem, weil die dann, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen 3-mal gegeneinander spielen.
Das Viertelfinale ist, glaube ich, tatsächlich Anfang April.
Das habe ich gesehen in der Grafik auch, der Kollegen von FUMS, die getwittert haben. Bei uns habt ihr das zuerst gelesen. 3-mal in ganz kurzer Zeit. Nee, das wirklich, das fände ich schlimm. Ich fand eigentlich damals schon schlimm, also was heißt schlimm, auch natürlich wegen des Ergebnisses, das Finale 2013 in Wembley. Da ging es ja noch, weil es wenigstens nicht in Deutschland war.
Ja, aber es war ja damals auch das Problem. Da hat man auch immer so ein bisschen die Sorge gehabt, okay, kommen sie jetzt gegeneinander? Und irgendwann, logischerweise, kommst du dann gegeneinander, wenn du so weit genug vordringst. Das war dann so. Aber
keine Ahnung, ich find's doof. Ich fände auch Barcelona gegen Real Madrid fände ich in einem Viertelfinale doof.
Ja, das ist ja immer, das ist dann wie Ligaspiele sozusagen, ne? Mit ein bisschen anderem Ambiente logischerweise, aber trotzdem, klar.
Aber was ich sagen kann, ich habe übrigens einen Zettel vergessen, wo ich die Zeiten aufschreiben kann, das ist natürlich eine ganz große Katastrophe. Wenn Leipzig heute Abend ausscheidet, ist der BVB für die Club-WM 2025 qualifiziert.
Dadurch, dass sie im Ranking noch vor Leipzig stehen und sich das dann dadurch jetzt auch nicht mehr verändert, ja. Ja, das ist ein großes Ding. Also der BVB fiebert dem richtig entgegen. Es sind ja noch viele Sachen zu klären, aber natürlich hat das Ganze auch eine wirtschaftliche Dimension und nicht zu knapp. Also Aki Watzke hat das mal mit 15 Millionen beziffert. Da sagen jetzt mittlerweile viele, das reicht mit Längen nicht, das wird deutlich mehr werden. Vor allen Dingen natürlich, je nachdem, wie weit du auch kommst dann in dem Turnier. Das ist dann das ist schon geil auch, weil muss man auch sagen, finde ich. 4 Wochen Amerika, das wirft natürlich wieder alles so an Trainingsplänen über den Haufen, was dann so ein Bundesliga-Trainer vielleicht auch gerne hätte.
Dafür kannst du ja vielleicht einen Superstar mehr kaufen.
Ja, du brauchst aber auch 2, 3 Spieler mehr im Kader, weil das natürlich eine Wahnsinnsbelastung auch ist. Guck mal, du hast trotzdem, glaube ich, nächstes Jahr Nations League. Das heißt, du hast im Sommer eine DFB-Maßnahme oder eine Länderspielphase, Abstellungsperiode. Da werden dann Nationalspieler spielen. Und dann beginnt, glaube ich, im Anschluss an diese Abstellungsperiode, beginnt dann irgendwann schon diese Club-WM. Und die dauert dann 4 Wochen bis Mitte Juli. Ja, jetzt kannst du ja mal gucken, wen nimmst du denn da mit? Was ist denn, da kannst du eigentlich deine Nationalspieler gar nicht mitnehmen, weil die brauchen ja auch mal irgendwann Urlaub.
Weißt du, was das Verrückteste ist, dass man das natürlich dann nicht in Europa macht, sondern man spielt das in den USA.
Ja, das ist ja im Vorfeld der WM 2026 so ein bisschen der Testlauf, ne? Das war so geplant.
Ach so, weil die Stadien sonst zusammenbrechen?
Nein, dass man einfach das ganze Organisatorische auch mal versucht nachzustellen oder vorzubereiten oder zu simulieren. Also das war so. Ja gut, du kannst natürlich, wenn du eine Club-WM spielst, mit Mannschaften aus allen Kontinenten musst du auch irgendwann mal überall sein. Also da wird das dann auch irgendwann mal in Europa sein und vielleicht dann auch irgendwann mal in Südamerika oder was weiß ich wo.
Wahrscheinlich wird es dann Sommer? Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Im Sommer
soll ja alle 4 Jahre sein.
2029 wird es dann in Saudi-Arabien stattfinden.
Davon kann man mal ausgehen.
Ja, das geht aber im Sommer ja nicht, weil es da zu warm ist. Also wird es in den Winter verschoben.
Das hatten wir doch schon mal, oder?
Ja, das hatten wir schon mal. Und das Turnier wird ja auch in den Winter verschoben, kann man von ausgehen. Soll man dazu noch sagen? Dann ist aber in Südamerika Sommer. Okay. Also dann ist es da zu warm, um eigentlich die Spiele auszutragen. Gut. Wer hat sich den ganzen Käse ausgedacht?
Und das alles auf dem Rücken der Spieler, das muss man mittlerweile, glaube ich, wirklich so sagen.
So, jetzt aber pass auf, Dirk. Entschuldige, wenn ich dir da in die Parade fahre.
Du fährst mir immer gerne in die Parade.
Natürlich. Du hältst halt so viele Bälle. Also, pass auf. Bei dem, was die Spieler verdienen, die an diesen Turnieren teilnehmen.
Das ist aber kein Maß. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht das Kriterium. Nein, das ist nicht das Kriterium. Ja,
dann brauchst du nicht. Kannst du sagen, ich spiele keine Nationalmannschaft?
Ja, das kann man sagen. Das ist so. Aber trotzdem ist natürlich die Belastung ist immens und bloß weil sie mehr verdienen als du und ich, können sie nicht. Sie können ein bisschen mehr leisten auch, weil sie fitter sind logischerweise. Aber irgendwann ist trotzdem Ende und dann unterscheidet sich das nicht, ob du Nationalspieler bist oder ob du ein Bundesligaspieler bist, der nur im Samstag-Samstag-Samstag-Rhythmus spielt. Irgendwo ist Ende und wenn du diesen Spielern nicht mal irgendwann auch ein bisschen die Möglichkeit gibst zu regenerieren, wird das ganze Thema Verletzungen noch weiter steigen. Also ich finde, wir sind da schon an einem kritischen Punkt. Du siehst ja, wie viele Verletzungen es auch gibt, weil einfach aus diesem sportwissenschaftlichen Eck oder diesem Thema kannst du ja fast nicht mehr rausholen. Du hast eine riesen Dynamik in den Spielen. Du hast fast nur noch alles im Sprinttempo. Du hast unfassbar viele Zweikämpfe. Du hast kaum mal Ruhephasen im Spiel. Das wird sich auswirken. Und wenn du dann in den Sommer auch noch vollpackst mit richtig vielen Terminen, dann wird es vielleicht irgendwann auch mal knallen. Oder du brauchst eben, um den Spielern dann in der Saison auch die nötigen Pausen zu geben, brauchst du halt 3-4 Spieler mehr. Das Geld verdienst du dir dann bei solchen Geschichten vielleicht, damit du dir das leisten kannst. Aber das war schon Thema. Also wir haben da ja, als wir in Eindhoven waren, haben wir da mit Carsten Kramer mal ein bisschen drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, du brauchst ja im Prinzip 2 Kader. Ja, sagt er so ganz nicht, aber das kommt dem schon nahe. Also du musst schon deinen Kader ein bisschen größer machen, damit du halt guckst, wie verteilst du Belastungen, damit du hast ja dann, das geht ja dann nahtlos weiter.
Aber ganz ehrlich, dann würde ich das wahrscheinlich so machen bei der Club-WM. Das ist dann der Vorteil von Mannschaften wie Borussia Dortmund mit einer zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Dann würde ich 5-6 Spieler aus dieser Mannschaft mit in die USA nehmen.
Das musst du ja auch.
Ja,
das
und dann würde ich die teilweise halt auch einfach spielen lassen. Punkt.
Ja, musst du ja auch.
Punkt.
Aber natürlich hast du natürlich das Ziel auch, weil das ist ja dann auch lukrativ logischerweise und das ist Prestige. Du bist stark im Blickpunkt und so, da willst du dich natürlich auch als BVB gut verkaufen und spielst dann nicht mit einer Drittligamannschaft. Das geht nicht.
Nee, aber du könntest ja sagen, wenn du jetzt 6 Spieler mitnimmst, so, das ist ja eine Gruppenphase wie bei einer WM, ganz normal, wenn ich das richtig verstanden habe, also hast du 3 Spiele in der Vorrunde und setzt in jedem Spiel dieser Gruppenphase von diesen 6 Spielern aus der zweiten Mannschaft 2 ein. Im ersten Spiel, im zweiten und im dritten. So.
Das wird auch so kommen, das muss ja auch so kommen.
Ja, dann brauche ich aber ja nicht von extern Spieler holen, die dann die ganze Saison über meine Payroll belasten.
Ja, es geht ja schon, ja, das kann man so argumentieren, aber dann ist die Frage, warum fährst du dann dahin, wenn du dann vielleicht nach der Vorrunde sang- und klanglos die Segel streichst?
Ja gut, das kommt ja erstmal ein bisschen auch auf die Auslosung an. Ich meine, du wirst ja definitiv mindestens eine Mannschaft von außerhalb Europa in deinem Topf bzw. in deiner Gruppe haben. Damit geht es ja schon mal los. So, dann setzt du vielleicht deine beste Mannschaft gegen die Europäer ein. Das ist ja alles möglich. Kommt, also.
Ja gut, das ist ja, da können wir dann nochmal vielleicht im Frühjahr 25 drüber reden, wenn sich dann rauskristallisiert, wie das dann überhaupt alles abläuft und
weißt
so.
Weißt du, wie wir das jetzt machen, Dirk? Wir haben jetzt gefühlt schon lange vorgeplänkelt, aber ich mache das jetzt einmal kurz zum Thema. Du hast es auch mitbekommen hier, die Nummer mit den TV-Verträgen.
Ja.
Da bleiben wir jetzt bei dieser Geschichte mit Finanzen und so weiter und so fort. Wir haben übrigens gleich als Thema der Woche unter anderem, also was heißt unter anderem, Sebastian Kehl war beim Doppelpass.
Mhm.
Das lief aus meiner Sicht eher ungünstig, aber das werden wir gleich nochmal genauer thematisieren. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel über das Spiel bei Union Berlin sprechen, aber das machen wir vielleicht dann zusammen. Aber diese TV-Nummer jetzt, wo klar ist, Borussia Dortmund und Bayern München können in Zukunft noch häufiger Samstag 18:30 spielen. Also wenn man jetzt überlegt, wann Borussia Dortmund zu Hause das letzte Mal Samstag 15:30 gespielt hat, Entschuldigung, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Gegen Bochum?
Ja, Bochum, nee, war Sonntag, glaube ich, oder? Nee, Bochum war das.
Ah nee, Bochum war ja dieses Jahr.
Ich müsste es auch nachgucken, aber ja, logisch. Also wir haben ja... Was soll man denn dazu sagen? Das ist ja logisch, weil du natürlich als Rechteinhaber ganz genau weißt, wo du gute Quoten kriegst. Und dann hast du, das ist ja nun klar definiert in den Verträgen, dann hast du halt so und so oft hat Sky das Wunschrecht zu sagen, hier Samstag das Spiel, möchten wir Samstag 18:30 haben. Es ist ja immer Bayern gegen Dortmund, auch Dortmund gegen Bayern. Egal wie rum, ist ja immer Samstag 18:30 Uhr. Ich glaube, wann war das mal irgendwann? Auf dem Sonntag vielleicht mal irgendwann, aber in der Regel ist dieses Spiel immer samstags abends 18:30 Uhr. Und natürlich kann man Sky verstehen oder wen auch immer, wer dann die Rechte haben wird, dass sie sagen, ja, da kann ich jetzt nicht hinpacken, Darmstadt gegen Heidenheim oder sowas. Da werden wir keine 100.000 Zuschauer haben. Ne? Das sind dann die Kröten, die man auch ein bisschen schlucken muss. Wenn du mal guckst, ich habe das jetzt mal verglichen, wir wollten ja eigentlich mal über dieses Thema Investoren und so weiter auch noch länger reden.
Ja,
das hat sich dann leider überholt nach unserer letzten Folge. Aber das war mir doch gar nicht so bewusst. Du hast in Spanien nicht eine Anstoßzeit mit mehr als einer Partie. Das heißt, alle Partien eines La-Liga-Spieltags finden zu verschiedenen Anstoßzeiten statt.
Und die haben zwei Mannschaften mehr in der Liga.
Das heißt, du hast 10 verschiedene Anstoßzeiten.
Kann man jedes Spiel angucken im Fernsehen. Das ist ja der Hintergrund.
Ja, genau. Aber das führt natürlich auch dazu, dass du, glaube ich, samstags 13 Uhr spielst oder so, ne? Und
ja, ich glaube, die spielen 14, 16, 18, 20, 22 Uhr, kann das sein? Oder, oder jeweils eine Stunde früher, kann das sein?
Irgendwie sowas. Ja. Auch freitags dann schon. Dann spielen sie, glaube ich, noch ein Spiel montags, kann das sein?
Ja, ich glaube auch.
Und das ist ja Wahnsinn. Und das ist natürlich ganz klar auf dem Rücken der Fans, ne? Weil
Da muss man aber vielleicht da auch noch erwähnen, dass die spanischen Fans nicht so intensiv zu Auswärtsspielen reisen, wie das in Deutschland der Fall ist. Das ist da ganz anders.
Das mag sein, aber wir reden ja darüber, was sich in Deutschland vielleicht noch verändern könnte, damit man mehr Geld kriegt.
Aber man sieht auch da, wo haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die Fans in Deutschland sind so viel besser organisiert als in jedem anderen Land in Europa, was diese Dinge angeht. Also wenn die deutschen Fans, ich sag mal, in Spanien zu Hause wären, dann wäre der Spieltag da nicht so zersplittet. Da bin ich relativ sicher.
Wir reden, glaube ich, auch noch ein bisschen über andere Entfernungen, ne? Also ich glaube, Barcelona, so Richtung Malaga oder so, das geht noch, aber du hast irgendwie, wir waren ja jetzt...
Aber wenn du HSV-Fan bist, dann hast du eh die Arschkarte gezogen.
Wir waren jetzt ja, als wir in Marbella waren, haben wir sonntags einen Ausflug nach Malaga unternommen, haben Malaga, Zweitligist, gegen Real Sociedad geguckt. Mit Miguel Merino. Mhm. Copa del Rey war das. Und da habe ich mal geguckt, das waren 1000 Kilometer knapp.
La Rosaleda ist das doch, oder? Das Stadion.
Mhm.
Schön, war ich auch mal.
Ja, war super. Ja, die waren super freundlich, haben sich auch gar nicht gewundert, warum da 3 deutsche Journalisten, also wir hatten noch einen Kollegen der Funke Mediengruppe mit, warum die da mit 3 deutschen Journalisten dieses Spiel jetzt gucken wollten. Die fanden das klasse und haben uns überall schön durchgewunken und keinen hat interessiert, wo wir langgelaufen sind und auf einmal standen wir in der Kabine.
Ja,
kurz vor dem Spielertunnel. Waren wir dann aber doch falsch. Und dann wurden wir ganz freundlich noch auf unsere Plätze begleitet.
Wart da akkreditiert, ja?
Ja, wir haben da mal ganz freundlich nachgefragt, ob das ein Problem wäre und wir konnten ja auch wir hatten überlegt, ob wir mal was zu Merino oder so machen sollen auch, aber gut, der ist jetzt natürlich auch schon lange weg, aber der hat natürlich sich in Spanien enorm weiterentwickelt, ne? Das ist schon ein richtig guter Spieler geworden, muss man sagen.
Es gibt einige, die sich richtig gut entwickelt haben, seitdem sie beim BVB weggegangen sind, weil sie hier keine Chance bekommen haben.
Ja, gut. Das ist wieder so plakativ von dir. Willst du damit wieder irgendwas andeuten?
Nein, ist alles gut. Ich wollte dich nur provozieren.
Das ist ja es geht immer um die richtige Zeit für den richtigen Moment, für den
also zum
richtigen
Beispiel
Spieler.
Und Alexander
Merino
Isak.
Merino war damals auch noch sehr jung. Und genau wie das Isak der Fall war.
Genau, Isak war körperlich nicht im Ansatz weit genug.
Isak war damals nicht bereit, das muss man ganz klar sagen. Ne? So.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wenn du dann aber zum Beispiel siehst, wie sich ein Fürich oder so entwickelt, dann kann man durchaus schon mal fragen, warum hat man das in Dortmund nicht gesehen? Ne? Warum hat man vielleicht ihm die Chance nicht mal gegeben? Aber das ist eben immer so, das sind so Entscheidungen.
Ich glaube, die Ansprüche, das ist das große Problem, die Ansprüche in dem Moment, wo dieser Spieler aus der Jugend kommt oder in der zweiten Mannschaft ist, die sind in Dortmund in der Regel immer mindestens Zweiter in der Bundesliga zu werden.
Hast du gestern das Bayern-Spiel gesehen?
In Teilen.
Pavlovic?
Nee, kann ich nichts zu sagen. Ich habe ein Handballspiel kommentiert, Dirk.
Boah. Also hat mich tierisch beeindruckt, muss ich echt sagen, weil
ich habe es gelesen. Ich habe deinen Tweet gesehen und habe gedacht, Mensch.
Du hast ein K.O.-Rückspiel, wo es wirklich um sehr, sehr viel ging für Bayern München. Ich meine, der spielt die ganze Zeit ja schon, weil er einfach auch gut ist. Aber wie er auch akzeptiert ist von den anderen, Der bekommt Bälle unter Bedrängnis, weil er immer Lösungen findet. Der hat ein super Auge, ein super Gefühl für die Situation. Der ist wirklich im Zentrum. Ja, der war richtig gut. Klar, der ist natürlich noch nicht fertig als Spieler. Der macht dann auch mal schwächere Phasen, aber da kannst du mal sehen. Selbst in so einer Mannschaft kann so ein Spieler dann auch seine Chance bekommen, wenn man eben sieht, welches Potenzial da ist und wenn man ihm vertraut. Und ja, manchmal denke ich mir, vielleicht muss man das auch mal, hätte man das vielleicht auch mal machen können in Dortmund. Weiß jetzt nicht, ob so ein Führig sich schon damals so in den Blick, ins Blickfeld gespielt hat, wie er das dann in Stuttgart. Das ist ja dann immer auch der Punkt. Du gehst dann woanders hin, bist nicht so sehr im Fokus. Was wird denn passieren, wenn Chris Führig aus der Jugend kommt und da stürzen sich ja alle drauf, weil er bei Borussia Dortmund auf einmal der nächste neue Superstar werden könnte. Und in Schwabenland guckt man da vielleicht nicht ganz so genau hin und dann kann der sich in Ruhe entwickeln. Ne? Und dann kommt dann sowas dabei raus.
Vielleicht müsste der BVB häufiger Spieler, die aus der Jugend kommen, direkt 2 Jahre irgendwo parken.
Ja, dieses Thema finde ich ist sehr interessant, weil das funktioniert ja bei Rote jetzt gerade auch ganz gut. Und das machen ja andere Clubs deutlich intensiver. Ne?
Ja, Semic könnte man vielleicht auch mal ausleihen. Der gilt auch als großes Talent.
Ja, gut.
Vielleicht hätte man das mit Rijkaard auch mal machen können. Also, gibt einige, wo man sagen kann.
Ja, Semic ist aber ein Fall, da muss man auch ganz klar mal sagen, er hat auch sehr lange gebraucht, bis er das mal kapiert hat, dass er über die U23 sich empfehlen muss. Und bloß weil er dann irgendwie vor 1,5 Jahren oder wann das war, mal einmal Bundesliga gespielt hat, sind das noch keine Bundesligaspieler. Das war ja bei Rote auch nicht anders. Ne? Da gab es dann durchaus auch noch Verbesserungspotenzial und von daher, Rote hat es begriffen. Rote hatte auch dann die Chance bewusst so ergriffen. Er wollte die auch so haben. Er wollte einfach mal ein Jahr spielen auf diesem Niveau und das wird ihm auf jeden Fall helfen, klar.
Ja, bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Aber liebe Bayern-Fans, nicht überbewerten diesen Sieg gestern gegen eine Mannschaft, die dermaßen außer Form ist.
Das hat der Thomas Müller ja schon, Entschuldigung, mal einmal im Nase putzen.
Aber nur ganz kurz bitte.
Das hat der Thomas Müller ja nun auch schon richtig eingeordnet. Ne?
Es war aber für Borussia Dortmund sehr gut, dass die Bayern weitergekommen sind. Yes. Denn in dieser Jahreswertung der UEFA für den 5. Champions-League-Platz, den 2 Nationen sozusagen bekommen, 2 Ligen, ist das sehr gut, denn die Bundesliga distanziert sich so ein bisschen von der Serie A. Und wenn wir jetzt mal ganz optimistisch davon ausgehen, dass Bayer Leverkusen noch ein bisschen weiterkommt, dass Freiburg vielleicht noch ein bisschen weiterkommt, dass die Bayern eventuell ja auch ein Halbfinale erreichen, der BVB das Viertelfinale erreicht. Die Italiener haben nicht ganz so viele Vertreter noch mit dabei durch das. Nee, warte mal. Hatten die nicht sogar alle noch dabei? War das nicht so? Ist auch egal. Jedenfalls.
Sieht trotzdem ganz gut
aus. Sieht gut aus.
Ja, sieht trotzdem jetzt ganz gut aus. Und ich gehe auch mal davon aus, dass der BVB es zu Hause auch regeln kann und nachzieht noch. Und dann haben sie dieses Thema Club-WM auch im Sack. Dann brauchen wir gar nicht irgendwie irgendwo anders hingucken. Und haben dann sich selbst auch vielleicht in eine Position gebracht, wo vielleicht Platz 5 dann auch reichen würde, ne? Um in die Champions League noch einzuziehen.
Da kann man quasi in dieser Saison was für tun, ohne das über die Bundesliga zu tun. Das wäre natürlich wieder der Klassiker. In dieser Saison reicht Platz 5 und sie werden Fünfter.
Ja gut, am Ende wird dann da auch keiner mehr nachfragen. So oder so, auch wenn sie Vierter werden, Dritter würde ich jetzt fast schon mal ausschließen, weil Stuttgart doch sehr stabil ist.
Ja, dritter Platz.
Selbst wenn sie Vierter werden, muss man diese Saison natürlich kritisch aufarbeiten.
So, jetzt pass auf.
Jetzt haben wir den Switch geschafft.
Und zwar wollte ich mich nochmal bedanken, als du damals im August 2016 mit dabei gewesen bist in der ersten Sendung. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, mit Jürgen Kors und Matthias Dersch? Mhm.
Ja. Haben wir das bei 91.2 oben gemacht, ne? Oder nicht?
Ich glaube ja.
Ja, ne? Wir waren oben, meine ich.
Ja. Ja. Und also da hast du die Früchte gesät, die ich jetzt quasi nach 7,5 Jahren hier mit dir wieder ernten darf.
Also 50% deines Honorars gehören eigentlich mir.
Das wollte ich jetzt so nicht ausgedrückt haben, weil wir waren ja zu viert. Also wären es vielleicht 25%.
Ja, würde auch reichen.
Ja.
Könnte ich mir auch einmal.
Muss aber versteuern, ne?
Ja, gut.
Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Schön groß an die Chefredaktion. Nein, aber Spaß beiseite. Ja, da möchte ich mich nochmal für bedanken, dass das so gut funktioniert hat. Und das war wirklich, das weiß ich sehr zu schätzen, Dirk.
Ja. Ich habe da sehr, ich habe da
wirklich. Du spielst jetzt nicht gerade auf irgendeine.
Nein, würde ich nicht tun. Ich habe wirklich fantastische Tweets zu dem Thema gesehen.
Ja.
Und ihr merkt, wir sprechen jetzt über Sebastian Kehl und seine Zeit am vergangenen Sonntag in München, Entschuldigung, wo er, ja, sagen wir mal so, vielleicht nicht die allerbeste Figur gemacht hat. Ich schaue jetzt gerade nochmal drauf, also da manche Tweets waren wirklich ein absolutes Träumchen. Ich finde es aber vielleicht so schnell nicht. Ah hier, der war nicht schlecht. Das ist einmal Thomas Tuchel als Trainer beim FC Augsburg in der Jugend und einmal Nagelsmann als Spieler beim FC Augsburg. Wir haben die Bayern mit der Ausbildung von Tuchel und Nagelsmann etwas zum Straucheln gebracht. Nun sieht es danach aus, dass Leverkusen die Ernte daraus zieht. Also ist der FC Augsburg eigentlich dafür verantwortlich, dass Leverkusen jetzt deutscher Meister wird. Nicht Borussia Dortmund, wie Sebastian Kehl das gesagt hat. Hast du es live gesehen?
Nee, habe ich nicht. Tatsächlich, weil meine Tochter umgezogen ist. Und wir hatten...
Wohin?
Die wohnt jetzt in Dortmund hier.
Tatsächlich?
Ja, studiert ja auch hier.
Kreuzviertel?
Gerichtsviertel.
Gerichtsviertel,
direkt natürlich. Am ersten Abend, oder nee, war das am zweiten Abend, dann SEK-Einsatz in ihrer Straße.
Ja gut, passt zum Gerichtsviertel. Ne?
Ja.
Ich habe noch einen, Entschuldigung, kann ich auch noch vorlesen. Und zwar ein Mainzer Fan. Wir haben den FC Bayern am 22. August 2009 ein bisschen ins Straucheln gebracht. Jetzt scheint es so, als ob Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht. Die haben 2-1 gegen die Bayern gewonnen. Mainz war damals Fünfter. Torschützen, jetzt pass auf, Iwanschitz und Bonsé und Eigentor Noweski. Bayern damals 14.
Ja,
wer alles da teilhat sozusagen, das ist natürlich phänomenal. Ah, aber jetzt halbwegs ernsthaft, natürlich finde ich, unabhängig von dem Auftritt von Kehl am Sonntag im Doppelpass, es sind schon in der Vergangenheit einige Aussagen gewesen, auch nach dem unentschiedenen Heidenheim, nach dem glücklichen unentschiedenen Heidenheim, wo Kleindienst am Ende dann noch irgendwie diese Großchance liegen lässt, ist es nicht so gewesen, dass die Aussagen, aus meiner Sicht zumindest, von Kehl zutreffend zum Spiel gewesen wären. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Da ist immer wieder irgendwie mal eine Aussage, wo ich denke, mein Gott, das ist so realitätsfremd.
Meinst du das Hinspiel Heidenheim oder das Rückspiel?
Nee, jetzt das Rückspiel.
Das Rückspiel, wo er gesagt hat, das war ein Schritt zur Seite oder so. Ne? Hat er irgendwie gesagt, das war ein Rückschritt? Nein, das war, wenn, dann ein Schritt zur Seite.
Ja, klar. Ich weiß nicht, wovon die ausgewichen sind, was auf sie zukam. Aber also, ich weiß nicht, verstehe ich nicht. Tut mir leid. Auch jetzt, dass am Sonntag insgesamt der Auftritt im Doppelpass, mir fehlt da irgendwas für einen, der in so einer Position unterwegs ist.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch der Versuch, öffentlich noch so zu retten, was intern hoffentlich nicht genauso besprochen wird. Das würde ich dann wirklich mal hoffen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also, dass sich so ein Edin Terzic permanent vor seine Mannschaft stellt, das hat er uns ja damals angekündigt, als er angefangen hat. Das ist von ihm Kritik, auch es gab ja so Ansätze mal, erinnere dich an das 3:3 in Stuttgart in der vergangenen Saison oder jetzt auch, ich glaube, war das nach Hoffenheim, wo er dann auch mal so ein bisschen zumindest auch auf die Spieler gegangen ist, so von wegen Plan nicht umgesetzt und so weiter. Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich finde, da tust du dir eigentlich ja keinen Gefallen damit. Ich weiß nicht, ob das vorher auch, wie das dann vorher auch abläuft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass über Themen natürlich geredet wird und dass er natürlich auch ungefähr weiß, worauf er sich vorbereiten muss, welche Fragen ungefähr kommen könnten und so. Und ja, die Aussagen waren jetzt mindestens mal unglücklich, so würde ich es formulieren. Hätte er sich besser schenken sollen, weil die Realität sieht halt nun mal auch anders aus. Das ist einfach so, ich weiß nicht, welche müsste man ihn wirklich auch mal fragen, wie er das dann auch gemeint hat. Natürlich hat Borussia Dortmund in der vergangenen Saison die Bayern unter Druck gesetzt mit dieser Serie von, ich glaube, 10 Spielen war es, die sie nicht verloren haben. Davon glaube ich auch irgendwie 8 Siege oder so. Aber trotzdem, erstens kamen die Bayern, das ist ja mal das, Aki Watzke hat das ja mal gesagt, wir müssen am Limit spielen und die Bayern müssen uns trotzdem noch auf halbem Weg entgegenkommen. Und das war natürlich der entscheidende Punkt. Borussia Dortmund ist, glaube ich, als Sechster gestartet in die Nach-WM-Rückrunde damals, nach der Winterpause. Und wenn Bayern München nicht die Ergebnisse nicht erzielt hätte, wäre es trotzdem kein enges Meisterschaftsrennen geworden, weil der Vorsprung ja immens groß war, 9 Punkte, glaube ich, zwischendurch. Und von daher ist das schon ein bisschen weit hergeholt, dass man sagt, man hat die damals dann die Bayern auch so weit verunsichert, dass sie diese Saison auch nicht so gut spielen.
Ich glaube, die Bayern hat verunsichert, dass sie beschissenen Fußball gespielt haben.
Ja, das hat sich fortgepflanzt, ja. Auch über diese Saison dann hinaus. Also hätte er sich schenken sollen, glaube ich, die Aussage. Vielleicht sieht er das mittlerweile auch genauso, weil er natürlich mittlerweile auch weiß, wie das dann funktioniert. Dann kommen dann auch teilweise ja, muss man sagen, sehr kreative Geschichten bei raus in Social Media. Ne?
Manches, ich habe mich sehr amüsiert.
Manches ist vielleicht auch unter der Gürtellinie und nicht passend nicht so, aber einige Sachen sind natürlich dann trotzdem auch sehr, sehr lustig irgendwie. Außer wenn man derjenige ist, über den da gespottet wird, dann ist es nicht lustig. Das kann man sich ja vorstellen. Ne? Aber ich hoffe immer noch inständig, das sage ich glaube ich jedes Mal, wenn ich hier sitze, dass intern Klartext gesprochen wird, dass intern auch schonungslos aufgedeckt wird, aufgearbeitet wird, was nicht gut läuft und dass man das auch klar, dass man einfach klar ist, klar benennt, weil ansonsten bringt es nichts. Man muss ja aus dieser Saison auch einige Lehren ziehen. Man musste auch die letzte Saison, die Hinrunde war sehr, sehr durchwachsen. Die Rückrunde war aber auch nicht so gut, wie sie gemacht wurde. Du musst ja mal nur gucken, dieses Auf und Ab ging ja nach diesen ersten 10 Spielen, ging es ja weiter. Das ist ja Wahnsinn. Du hast unentschieden gespielt gegen Bochum. Du hast unentschieden, das war jetzt vielleicht noch ein bisschen nicht ganz treffend, dieses Spiel, weil da gab es diese krasse Fehlentscheidung. Aber du hast auf Schalke unentschieden gespielt, eine Partie, wo du zweimal...
Stuttgart auswärts.
Führst du 2-0, glaube ich sogar.
Ja, und ja. 3-2 in der Nachspielzeit. 3-2
in der Nachspielzeit und gut, das war dann auch ein individueller Fehler, da machst du dann auch manchmal nichts. Aber trotzdem, du hast es am Ende selber versaut, selber verbockt, das ist so. Nicht nur mit dem Spiel gegen Mainz. Mainz war dann besondere Umstände, da hast du richtig gemerkt, wie schwer die Beine waren und natürlich war der Spielverlauf auch alles andere als gut mit dem Gegentor, dann den verschossenen Elfmeter und so weiter. Verbockt hast du es eigentlich vorher und von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Rückrunde herausragend gut war. Vielleicht ist das Problem, dass man das dann so benennt. Herausragend gut. Nee, war sie, glaube ich, nicht. Sie war gut. Sie hat Borussia Dortmund in eine Position gebracht, wo sie wirklich eine realistische Chance hatten. Und das hätten sie eigentlich eintüten müssen. Das wissen wir alle. Aber herausragend gut wäre es nur gewesen, wenn du es dann auch am Ende übers Ziel bringst. Ne?
Ja, also ganz ehrlich, das fand ich insgesamt äußerst schwierig. Muss ich zugeben. Also die Aussagen und dann, was du gerade ja auch noch dargelegt hast, mit dem schönen Zitat, dann muss Bayern München uns auch noch auf halbem Weg entgegenkommen. Das haben sie letzte Saison gemacht und trotzdem hat der BVB das nicht geschafft. Und das dann in so eine Aussage zu packen von Sebastian Kehls Seite, selbst wenn das jetzt nicht komplett ernst gemeint haben sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe, hoffe ich, das ist äußerst schwierig. Und ich kann dann auch, weil das war ja, ist jetzt auch der Grund, warum wir darüber sprechen, es war ja dann so, dass die Leute bei Social Media oder wo auch immer dann irgendwie gesagt haben, ja, ist denn so einer überhaupt geeignet, um beim Borussia Dortmund im Vorstand zu sitzen?
Boah, ja gut, das ist natürlich dann schon sehr, sehr provokant und zugespitzt. Ich würde es mal so vermuten, ich kann mir vorstellen, dass er ausdrücken wollte, dass sie in der vergangenen Saison gezeigt haben, dass es eben lohnt, auch dran zu bleiben, dass es eben auch gelingen kann, dann Bayern München mal unter Druck zu setzen. Und wenn man dann auch erkennt, dass sie kein so gutes Jahr spielen, dann eben da zu sein und dass es dann wieder eng wurde am Ende, das könnte ich mir vorstellen, dass er das gemeint hat und dass Leverkusen sich das so ein bisschen vielleicht zum Vorbild auch genommen hat, um zu sehen, ja, wir müssen jetzt nicht sofort klein beigeben, die Bayern werden jetzt nicht automatisch jedes Jahr Meister, bloß weil sie es 11 Mal in Folge geschafft haben. Das war, glaube ich, vielleicht so der Ansatz und dann war die Wortwahl vielleicht ein bisschen auch unglücklich. Aber unterm Strich bleibe ich dabei, löst sowas natürlich eine Diskussion aus, die er sich auch wahrscheinlich gerne erspart hätte.
Warst du bei der Sprobis, wo auf dem Podium Sebastian Kehl, Clemens Fritz, Marcel Schäfer und Simon Rolfes saßen?
Ja.
So, und ich glaube, wir haben danach im Podcast auch darüber gesprochen, dass aus meiner Sicht, aber vielleicht auch da mag ich mich vertun und jeder mag da eine andere Meinung haben, dass keine charismatische Talkrunde war.
Ja, diese neue Generation unterscheidet sich ja signifikant von dieser Manager-Generation, mit der wir, du jetzt ein bisschen später als ich, aber groß geworden sind. Überleg mal, wen du da alles hattest. Ja? Ob das Heribert Bruchhagen war, ob das eben Uli Hoeneß war, ob das Rudi Assauer war. Und
Willi Lemke. Hießen.
Willi Lemke, das waren natürlich so markante Typen. Und heute hast du, wie soll ich die bezeichnen? Die sind smart.
Ja? Du kannst aber auch Charisma haben und smart sein.
Ja, kannst du. Aber da geht's dann viel, viel stärker drum, bloß nicht irgendjemanden provozieren, irgendeinem wehtun.
Aber wenn du nach außen das schon nie tust, kannst du dann einfach den Schalter umlegen und intern auch mal draufhauen? Das stelle ich mir äußerst schwierig vor. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber...
Das wissen wir ja nicht, weil wir nicht dabei sind. Deshalb können wir jetzt nicht sagen, das kann nicht gelingen.
Ich frage ja.
Weil wir sind nicht dabei.
Ich empfinde das als schwierig, weil...
Es ist halt nur, ich stelle mir manchmal die Frage, lieferst du deiner Mannschaft nicht Alibis? Weil natürlich kriegen die auch mit, was du in der Öffentlichkeit sagst. Na? Und wenn du da... ich übertreibe es jetzt mal, alles weichspülst oder dann eben zu positiv darstellst, ja, dann haben die Spieler doch schon ihre Antwort. Dann müssen sie sich doch gar nicht mehr hinterfragen. Dann ist die Sache doch schon, er hat es doch öffentlich gesagt. Jetzt kommt er auf einmal intern an und haut richtig drauf. Wie passt das denn jetzt zusammen? Was soll das? Kaufen wir ihm nicht ab. Das könnte ein Problem sein, ne? Aber die Generation ist eben so. Da will man wirklich nicht anecken, man will auch keine Schlagzeilen produzieren. Das war doch dann solchen Leuten wie Assauer oder Hoeneß am Ende egal. Ja, die haben sie, da ging es dann immer darum, den eigenen Club mit Haut und Haaren zu verteidigen. Und dann haben sie auch mal schon mal richtig was rausgehauen. Ne? Und das ist eine andere Generation. Das sind alles studierte Leute, die dann auch solche Medientrainings bekommen haben. Die jahrelang in diesem Geschäft sozusagen auch schon damit groß geworden sind, dass sie viel reden, aber wenig sagen oder viel sagen, aber wenig Inhalt, wie man immer das ausfüllen will. Und ja, vielleicht erleben wir da gerade so ein bisschen die Zuspitzung jetzt auch wieder. Ich fand die Runde damals auch mal eigentlich gut besetzt, habe gedacht, das könnte richtig gut werden, war jetzt nicht schlecht, aber war eben auch so Durchschnitt, würde ich mal sagen, ne?
Ja, als dann am Ende applaudiert wurde, bin ich auch wieder aufgewacht. Ach, kleiner Spaß.
Ja.
Ja. Ich lese mal hier die Nachricht eines Hörers vor. Welche bewusstseinsverändernden Drogen werden beim BVB in der Führungsetage ausgegeben und eingenommen und wird dieses ärztlich kontrolliert, um Folgeschäden zu minimieren? Anders kann man die öffentlichen Auftritte dieser Person nicht erklären. Ich fand die Formulierung so witzig, deswegen habe ich gedacht, lese ich das einfach mal vor. Es kamen viele Fragen dazu, obwohl ich nicht explizit geschrieben habe, dass wir darüber sprechen werden. Aber es ist den Leuten schon ins Auge gefallen und ich finde, das ist halt einfach generell kein gutes Zeichen.
Ich finde auch, Sebastian Kehl, er hat das mal in Ansätzen nach dem Spiel in Wolfsburg versucht, als er dann gesagt, wir treten streckenweise arrogant auf. Da hat er das mal so ansatzweise versucht, auch mal Klartext zu reden. Ich finde, du hast doch auch heute jede Kameraperspektive. Du kannst, wenn du mal das Spiel nicht gesehen hast, kannst du dir im Nachgang alles holen. Das heißt, die Leute sind so gut informiert wie noch nie als Fan, wie noch nie es früher möglich war. Und es bringt einfach auch dann nichts, Realitäten zu verschleiern. Und ich finde, es würde eher im Gegenteil das Profil dann stärken, auch mal vielleicht mal einfach richtig draufzuhauen. Du musst das natürlich auch ein bisschen dosiert machen.
Kannst das nicht alle zwei Wochen bringen?
Auch da mal so Zitat Aki Watzke. Er hat im Herbst, als es auch nicht so gut lief, dann irgendwann mal gesagt, das war jetzt das zweite Mal, dass ich vor der Mannschaft geredet habe. Das kannst du nicht inflationär machen, weil dann schalten die ab. Ja, aber das macht Sebastian Kehl ja auch nicht. Und ab und an ist es, glaube ich, mal angebracht. Wenn du zum Beispiel dann so ein Spiel nimmst wie Hoffenheim, das du kontrolliert hast, wo du führst und was du dann wirklich abschenkst, aus der Hand gibst, wirklich leicht verschenkst, dann wäre es doch auch mal gut zu sagen, ey, das ist jetzt hier nicht unser Anspruch. So geht's nicht. Ne? Und so können wir auch nicht weitermachen. Und die Gefahr ist halt immer, und deshalb tun sie sich wahrscheinlich so schwer damit, dass danach das nächste Spiel kommt, wo es vielleicht noch wieder schlimmer ist. Was machst du dann? Ne? Deshalb, vielleicht ist das der Grund, warum sie sich so ein bisschen schwer damit tun.
Viele Hörerfragen sind wieder eingegangen, obwohl es ja aus meiner Sicht eine eher ruhigere Woche war bei Borussia Dortmund. Man hat 2-0 bei Union gewonnen. Trotzdem kommen so Fragen wie die von Tobi. Warum schaffen wir es nicht, saubere Pässe zu spielen und die Bälle gut anzunehmen? Was ist denn heute los mit dem Vorlesen? Bei Brand springen die Bälle 5 Meter weg und es schaut mehr nach Flipper als nach Profifußball aus. Wie kann es sein, dass wir nicht mal die Basics konstant abrufen können? Oder bin ich zu kritisch? Ich glaube nicht, dass er dazu kritisch ist. Das sind schon Situationen, die wir häufiger beobachten können bei Spielen von Borussia Dortmund. Auch das ist kein gutes Zeichen. Auf diesem Niveau, glaube ich, ist es immer so, und ich würde jetzt mal tippen, dass du mir da durchaus zustimmst, dass es zu 90% darauf ankommt, wie sieht's in deinem Kopf aus? Bist du bereit für das, was dich da erwartet? Bist du frei im Kopf? Und ja, kannst du locker aufspielen, kannst du da deine Stärken einbringen, die jeder einzelne Spieler dann hat, und die sind ja auf einmal nicht plötzlich deutlich schlechtere Fußballer als vorher. Also das ist ja, haben wir jetzt alleine an dem Adeyemi-Tor in Berlin gesehen. Ja, also das ist ja, der ist ja ein genauso guter oder schlechter Techniker, der sprintet genauso langsam oder schnell oder weißt du, das hat er ja alles nicht verlernt, weil der jetzt ein halbes Jahr wieder nur schlecht gespielt hat. So. Aber deswegen würde ich behaupten, um auf Tobis Frage da einzugehen, dass es einfach ganz extrem daran liegt, wie sieht es im Kopf aus?
Ja, Kopf einerseits. Natürlich hat die Mannschaft nicht dieses überbordende Selbstvertrauen, was sie haben würde, wenn sie eine ganz andere Hinrunde gespielt hätte. Und da sie immer wieder Rückschläge auch wegstecken muss, wird das auch jetzt nicht mehr passieren bis zum Saisonende, dass das Selbstvertrauen so stark ausgeprägt sein wird. Aber das, was du ja gerade angesprochen oder was er gerade angesprochen hat, sprich Ballannahme, das ist Konzentration. Das ist absolute Konzentration, das sind Basics. Wenn du mal ein Training von einer Profi- oder von einer Bundesligamannschaft dir anguckst, dann wunderst du dich ja vielleicht manchmal, warum die so Sachen machen, die wir auch in der Landesliga gemacht haben früher. Aber das sind halt Basics, du musst es permanent machen. Und da kommt es dann drauf an, wie intensiv mache ich so eine Übung? Wir haben in Mabea, kann ich mich gut daran erinnern, direkt vor unserer Nase Passübungen mit Stangen. Also da ging es dann, da wurde ein Dreieck aufgebaut an jeder Stange, also 3 Stangen, und an jeder Ecke standen Spieler. Und dann ging es um links an der Stange vorbeispielen, annehmen, den Ball mitnehmen, dann zur anderen Stange spielen und so weiter.
Das ist ja absolutes.
Das sind Basics, die aber Profis auch machen müssen, weil du brauchst einfach die Sicherheit, dass du da nicht groß drüber nachdenkst, sondern dass du es einfach instinktiv tust. Aber die Ausführung von so einer Übung, die ist entscheidend. Wie intensiv gucke ich denn auch drauf, wie sauber die Sachen ausgeführt werden? Wir hatten so, das war jetzt wirklich dann Zufall, dass es mal Marius Wolf war, dem sind da mal zwei Bälle versprungen. Kann auch anderen passieren. Aber das sind dann so Sachen, wo du eben als Trainer, denke ich mal, auch genau hingucken musst oder deine Co-Trainer, und dann eben, das hat Nuri Sahin damals dann auch gemacht, sauber spielen, kam dann auch ganz sofort das Kommando. Ne? Und wenn du sowas im Training und dann auch mit dem nötigen Tempo machst, weil was nützt dir das, wenn du so einen Luschi-Ball da spielst und auf einmal im Spiel stehst du ja ganz anders unter Druck, da ist ein Gegenspieler da, da muss der Ball scharf kommen. Sowas ist Trainingsarbeit und Konzentration. Und die hast du, wenn du es auf hohem Tempo permanent machst im Training, dann sitzt das irgendwann. Jetzt gibt es natürlich trotzdem Unterschiede bei den Spielern, was technische Beschlagenheit angeht. Aber im Grunde ist es Konzentration.
Sollte jeder Spieler, der bei Borussia Dortmund im Kader steht, können, meiner Meinung nach.
Aber ja, sollten alle. Also wer Profi ist und damit richtig gutes Geld verdient, sollte das können. Aber du wirst es dann trotzdem in Spielen manchmal sehen, dass es eben nicht funktioniert. Schlechte Ballannahmen oder ne, zu kurz geratene Pässe, Querpässe in der eigenen Kette, die dann zu kurz geraten, und dann kommt auf einmal ein Gegenspieler und spritzt dazwischen. Haben wir ja kürzlich erst erlebt. Passiert immer wieder, weil das eben auch dann nur Menschen sind. Und Der Ball von Emre Can damals zu Schlotterbeck, den dann Bebu war es, glaube ich, ne? Von Hoffenheim. Mhm. Ja, das war eine reine Konzentrationsgeschichte. Der kann diesen Ball spielen.
Ja. Ist halt leider blöd, dass er das selten tut. Mhm. Hier werde ich direkt angesprochen. Sascha, du hattest zuletzt immer behauptet, der VfB würde noch einbrechen. Siehst du das immer noch so? Für mich sind die durch und es geht nur noch um Rang 4 für den BVB. Wobei ich RB auf lange Strecke klar vorn sehe. Also klar vorn weiß ich jetzt nicht. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Platz 5 auch noch reichen kann. Ich traue dem Braten VfB erst dann, wenn die Saison vorüber ist. Aber tatsächlich, auch als Gyasi dann mal ausgefallen ist, haben sie das echt gut gemacht.
Und sie drehen Spiele, ne, wenn sie auch mal in Rückstand geraten. Sie sind recht stabil, geraten auch nicht in Hektik, so was man so mitkriegt, wenn man sich die Spiele dann anguckt oder die Ausschnitte anguckt, sondern sie haben klare Strukturierung auf dem Platz. Das ist für mich richtig gut zu sehen. Und von daher, Moment deutet nicht so viel darauf hin, dass sie noch einbrechen, ne?
Hier wird darum gebeten, dass du nur mit Ja oder Nein antwortest.
Du weißt, dass ich mich da immer schwer mit tue.
Das sind aber zwei Wörter, aus denen du auswählen kannst. Du hast also eine 50-prozentige Chance.
Okay.
Ja. Mislintat-Rückkehr.
In der Konstellation mit Kehl schwierig. Also ja, nein, würde ich eigentlich eher Nein sagen.
Can nächste Saison noch Kapitän?
Nein.
Süle nächste Saison beim BVB?
Ja.
Oh, das ist ein zögerliches Jahr gewesen.
Ja.
Ja. Reus Verlängerung?
Nein.
Krösche beim BVB?
Ja. Aber nicht in der Funktion Überkehl.
Mhm, ja.
Wenn er das will, keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass wenn es diesen Posten dann geben soll, Geschäftsführersport, dass da Sebastian Kehl erster Anwärter ist.
Douay, heißes Thema im Sommer?
Hängt von dem Bedarf ab. Ja, ich würde mal Ja sagen, weil er ist ein guter Spieler.
Wir haben gewonnen, also Ruhe im Karton, so weitermachen.
Ja.
Stimme ich zu. Der nächste fragt, wer soll diesen BVB noch stoppen? Präzises Aufbauspiel, klare Strukturen mit Ball, einstudierte Laufwege gegen den Ball. Wer kann da schon mithalten?
Erwartest du da jetzt eine Antwort von mir?
Nee, ich habe das einfach nur vorgelesen.
Also, sehr gut.
Ich lese jetzt nochmal die Frage von Wolfgang vor, weil der auch nochmal zu Kehl fragt. Wie bewertet ihr Kehls sinngemäße Aussage im TV? Achso, ja, okay. Erstens verbale Ausrutscher, zweitens Dummheit, drittens Schönrederei, viertens er hat ja recht.
Ja, viertens würde ich ausschließen. Erstens passt ganz gut und drittens, in der Konsequenz, drittens auch.
Leverkusen hat Palacios und Xhaka, Bayern, Kimmich und Leimer, RB, Schlager und Kampel. Stuttgart hat Stiller und Karasor, BVB, Can und Özcan. Ist die wirklich ultimativ größte Baustelle nicht das zentrale Mittelfeld? War der Kardinalfehler die Nichtverpflichtung von Alvarez?
Ja.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
So, die Sendung ist zu Ende. Betretenes Schweigen. Hier
ich sollte
an der
doch
Stelle.
Kurz antworten.
Ja, das ist tatsächlich.
Haben wir schon tausendmal thematisiert. Jetzt kann man immer rumspekulieren. Der schlägt sich bei Westermeer ganz gut, wie der hier reingepasst hätte und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall eine Schlüsselposition, auf der Borussia Dortmund anfällig ist.
Hier wird auch nochmal gefragt, ob Krösche ein Thema als Watzke-Nachfolger ist und du sagst, dass Kehl das, also ich will nicht sagen, sag mal, wie viel Prozent ist die Chance, dass Sebastian Kehl diesen Job macht hat?
Er wird ihn nicht so machen, wie Aki Watzke ihn
jetzt
macht.
Ja, ja, klar,
macht,
aber dass er in den Vorstand
weil er dieses kaufmännische Dings, glaube ich, tatsächlich ja nicht, was Bilanzen und was Börsen und so weiter angeht. Das hat er, glaube ich, ja nicht so drauf.
90 Prozent, dass er in den Vorstand rutscht?
Ja, also man wird das splitten. Die kaufmännische Seite wird von anderen Leuten wahrgenommen und es geht um die Hauptverantwortung Sport. Und ich glaube, die wird bei Sebastian Kehl an.
Mhm. Okay. Ausblick und These. Wie viele Punkte holt der BVB gegen die Top 6, gegen die sie alle noch spielen müssen? Bayern, Bayer, Frankfurt, Leipzig und VfB. Es sind nur 5, aber macht nichts. Und wo landet der BVB am Saisonende?
Es kommt dann noch Gladbach dazwischen. Das war, glaube ich, deshalb vielleicht. Also es sind 6 Spiele, 5 Gegner von den Top, also um sich herum. Ne?
Ja, genau. So ist richtig. Ja.
Also ich glaube, dass sie Frankfurt zu Hause besiegen werden. In München gibt es, glaube ich, keine Chance. In Leipzig wird es auch schwierig. Stuttgart zu Hause werden sie schlagen. Also schon mal ein bisschen besser als in der Hinrunde. Da haben sie ja aus diesen 5 oder aus diesen 5 Spielen, glaube ich, keinen Sieg mitgebracht. Ne?
Unentschieden in Leverkusen, unentschieden in Frankfurt und die anderen verloren.
Ja.
Dann wären 6 Punkte im Vergleich zu 2 eine gute Steigerung.
Ja.
Aber nicht befriedigend. Antonio Conte, wie gut würde er zum BVB passen?
Kann ich nicht beurteilen.
Weißt du, kennst doch den Trainer Antonio Conte.
Ja, ich kenne ihn, aber ich habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Spricht er gut Englisch? Du bist doch im italienischen
Fußball. Ja.
Spricht gut Englisch.
Ja, aber das weiß ich nicht, weil ich Italienisch spreche.
Achso, weil du ihn öfter schon mal gehört hast.
Ja, bei Pressekonferenzen bei Chelsea zum Beispiel.
Ja, das ist ja immer wieder ein großes Thema. Ne? Muss Borussia Dortmund vielleicht auch mal diesen Schritt gehen, dass sie einfach mal, die haben es ja früher auch schon häufiger gemacht.
Meine Meinung dazu kennst du.
Ja.
Was ist mit der Festverpflichtung von Marzen? Muss das nicht Priorität haben?
Ich glaube, keine Chance, weil du das Geld woanders brauchst, benötigst. Und du brauchst auch keine 3 Linksverteidiger. Du hast dann nächstes Jahr 3 Linksverteidiger, ne?
Du wolltest wegen der Club-WM den Kader vergrößern.
Ja.
Rami Benzibaini auch wirklich. Naja.
Schreib ihn nicht ab. Das haben sie bei Malen auch alle getan und Malen kommt.
Malen kam aber neu in die Liga und hat nicht jahrelang vorher schon in der Bundesliga gespielt.
Ja, das ist richtig. Und natürlich hat Rami Benzibaini irgendwo seine natürlichen Grenzen, was zum Beispiel seine fußballerische Qualität anbetrifft.
Ja.
Das ist schon so.
Hat er.
Aber trotzdem kann der besser spielen als das, was er gezeigt hat.
Ich gucke gleich auch mal auf die Fragen bei Instagram. Als Distanzfan wundere ich mich oft über die Schärfe und den Spott, den viele reinbringen. Will wirklich der Großteil, dass wir A, die internationale Wettbewerbsfähigkeit herschenken und B, formschwache Spieler verspotten, statt sie zu unterstützen?
Frage an mich?
Ja, ich bin nicht mein eigener Gast. Natürlich an dich.
Ja, das ist schon eine Geschichte, die uns natürlich auch so aufgefallen ist, wie schnell die Stimmung kippen kann, wie schnell dann auch Kritik kommt. Wir haben über das Thema Anspruchsdenken schon mal gesprochen und warum das vielleicht in den vergangenen Jahren logischerweise gestiegen ist. Erst recht jetzt dann nach dem 27. Mai, weil da war man so nah dran wie in den vergangenen 10 Jahren eben zuvor nicht. Und jeder möchte gerne, glaube ich, mal Borussia Dortmund wieder ganz oben sehen. Die Realität hätte man vielleicht damals auch schon sehen können, sah leider ein bisschen anders aus. In der Rückrunde ein bisschen überperformt vielleicht. Dann noch deinen besten Spieler wieder verloren. Im zweiten Jahr in Folge deinen besten Spieler verloren. Davor das Jahr ist ja Haaland gegangen. Das ist ein Substanzverlust. Das ist auch schwer, den aufzufangen. Und man muss ganz klar sagen, sie haben es auch jetzt so nicht geschafft.
Michael hatte eigentlich eine Frage fürs Vorgeplänkel, aber der schreibt, da es bald wärmer wird, was sagt Gartenexperte Krampe bezüglich Rasenpflege? Habe 800 Quadratmeter Rasenfläche. Mähroboter, normaler Benzin- oder E-Mäher oder Aufsitzmäher? Grüße aus Montabaur.
Ich würde, glaube ich, sagen Mähroboter, weil du dann wirklich jeden Tag Pflege hast und das wirkt sich deutlich auf die Qualität des Rasens auch aus. Mhm. Und du hast hoffentlich keine Probleme mit Maulwürfen. Auch das.
Sagt der Mann aus Wimbledon, Dirk Krampe.
Ja, genau. Können ja mal Willi Droste einladen. Ach so, Willi Droste. Niemals morgens mähen.
Niemals morgens mähen?
Hat er uns mal gesagt. Ja,
warum das?
Wegen dem Tau, weil es dann noch feucht ist.
Ja,
das nimmt die Wurzeln. Das werden die Wurzeln in Mitleidenschaft gezogen.
Ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Gut, haben wir auch noch was. Das hatte die Frage hatte Stadionbezug, kann man sagen.
Erstaunlicherweise haben wir da sogar noch ein Thema abgearbeitet. Da hätte man nicht mit gerechnet eigentlich.
Nee, tatsächlich nicht. Aus gegebenem Anlass.
Ich weiß gar nicht, ob das so gilt, wenn ich jetzt mal so überlege, mähen die bei Borussia Dortmund wirklich nie vormittags den Rasen? Vielleicht im Hochsommer, weil dann ist ja irgendwann die Sonne halt schon früh da. Aber also jetzt gerade so in den Zwischenmonaten, Vorsicht. Vorsicht.
Es soll ja jetzt die nächsten Tage trocken bleiben.
Ja, soll mal wieder schön werden jetzt, bis zum Montag, glaube ich.
Na super. Aus gegebenem Anlass, welche Mannschaft hat in welcher Saison den BVB zum Straucheln gebracht? Ich denke, das waren 2013 die Bayern.
Ja.
Mit dem, was sie damals alles eingekauft haben, beziehungsweise ja, 2012 im Sommer schon alles eingekauft haben. Javier Martinez alleine, oh, da wird Werbung gemacht, hat den BVB zum Straucheln gebracht. Unser Angebot, 3 Monate für nur 3 Euro, rn.de/BVB-Podcast-Angebot. Kannst du das auch schon auswendig? Da könnt ihr gerne reinschauen, dann könnt ihr alle Artikel von Dirk Krampe lesen zum Beispiel.
Ja.
Nur noch 8 Jahre.
Mal gucken, ne? Ob das dann noch 8 werden, mal schauen.
Möchtest du früher schon?
Im Augenblick habe ich da keine Ambitionen, muss ich ehrlich sagen. Also, nö. Aber mal schauen, wie es so weitergeht gesundheitlich.
Aktive Leistungssportler sagen ja immer, sie werden die Kabine vor allem vermissen.
Ja, das ist auch so.
Und aktive Leistungsreporter?
Die vermissen die klare Struktur, die vermissen Kollegen, die vermissen das Stadionerlebnis.
Denkst du, du wirst regelmäßig ins Stadion gehen, wenn du nicht mehr arbeitest?
Glaube ich nicht.
Nee, ist ja zu aufwendig.
Ja.
Aber deine Tochter wohnt ja im Gerichtsviertel, die könnte mit dir ja dann ins Stadion gehen.
Bis dahin wird die da nicht mehr wohnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil sie hoffentlich nächstes Jahr schon ihren Bachelor hat und dann will sie ihren Master woanders machen.
Sag mal, die ist jetzt für 1 Jahr nach Dortmund gezogen?
Warum nicht? Bot sich jetzt an, die hatte noch ein Auslandssemester und von daher war das vorher jetzt nicht unbedingt so angesagt.
Okay, verstehe. Der Name Mislintat kommt heute verdächtig oft vor in den Fragen. An die Frage von Firat aus der letzten Woche anknüpfend, mich würde ja mal brennend interessieren, wie viele Herzen wir hier bekommen, weil ihr jede Woche einen tollen Podcast und eine informative Berichterstattung hinlegt. Ja, wenn ich jetzt meins wegnehme, weil ich die Nachricht markiert habe damit sozusagen, dann ist es nur noch eins. Da wundere ich mich, warum wir ständig irgendwelche Sachen zugeschickt bekommen. Nochmal Marzen, die Leute wollen, dass der bleibt. Aber sie würden gerne auch wissen, ob das Thema Sebastian Haller, ob man dieses Kapitel im Sommer beenden sollte. Schwierig.
Ja, schwierig, weil er jetzt vor allen Dingen auch verletzt ist. Also er muss natürlich in der Rückrunde noch mal ein bisschen was zeigen. Die Hinrunde war jetzt auch zum Vergessen für ihn, aus bekannten Gründen. Und eins ist klar, 3 Stürmer braucht Borussia Dortmund, glaube ich, nicht in diesem Konstrukt und auch in diesem Format und auch in diesem, du musst überlegen, dass er auch gutes Geld verdient, ne? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er mit dieser Rolle dann zufrieden wäre, wenn das so weitergeht, dass er vielleicht nur sogar die Nummer 3 ist. Das würde ihn sicherlich nicht zufriedenstellen. Selbst Nummer 2 ist, glaube ich, nicht der Anspruch, weil bei ihm läuft natürlich auch so ein bisschen die Zeit. Ne? Also da ist das Karriereende vielleicht nicht mehr ganz so weit entfernt und ich glaube schon, dass der noch so viel wie möglich spielen will. Das könnte ein Thema werden im Sommer, ja.
Markus hat aus dem direkten Umfeld von Marcel Schmelzer gehört, dass er sich vorstellen könnte, beim BVB im Management zu arbeiten. Soll auch schon ein Gespräch mit Aki Watzke stattgefunden haben, wie man ihn künftig einbinden könnte. Würden wir das begrüßen, ist die Frage.
Also ich weiß nicht, ob Management das für Schmelle wäre. Der ist ja Co-Trainer jetzt der U17 und hat ja schon mehrfach auch bei uns gesagt, war schon mal bei uns im Podcast, im Talk zu Gast. Hat dann auch gesagt, dass ihm das sehr, sehr viel Spaß macht. Ich glaube, dass der auch diese Trainingsarbeit braucht und dass das, glaube ich, eher so die Zukunft von ihm sein wird. Management, dazu müsste er, glaube ich, so ähnlich wie Kehl vielleicht auch erstmal dann die entsprechenden Kenntnisse erlangen und so weiter.
Mhm. Ja, ich sehe ihn auch eher so im Jugendbereich tatsächlich extrem gut aufgehoben.
Ja, ich glaube auch, dass der diesen Spielern, den Nachwuchsspielern, die kennen den logischerweise alle noch, dass der denen richtig viel geben kann und auch beibringen kann. Und er ist ja dieses Paradebeispiel auch dafür, wie man sich hochkämpfen kann. Ne? War ja eigentlich U23-Spieler und hat dann damals die Gunst der Stunde ja genutzt, als Dede sich verletzt hat und sehr gute Karriere hingelegt. Also von daher.
Jetzt muss ich mir gerade mal was aus dem Auge kratzen, beziehungsweise ich habe mich da gefühlt selber gestochen. Das ist natürlich äußerst blöd. So, Robert würde gerne wissen, woran liegt es, dass die Stimmung unter den ganzen Fans auf Social Media so dermaßen im Keller ist und was muss passieren, damit die Fans wieder echte Supporter werden und nicht ständig alles ins Lächerliche ziehen? Grüße aus Berlin, wir grüßen zurück.
Ja, haben wir gerade eben schon so ein bisschen versucht zu erklären. Anspruchsdenken ist schon gewachsen in den vergangenen Jahren. Fußball ist jetzt nicht mehr das, was einen wirklich vom Hocker reißt im Moment. Und von daher sind die Fans, glaube ich, die würden gerne halt wieder mehr Spektakel auch sehen. Sie sind auch jahrelang verwöhnt worden, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber das ist eine Sache auch von Kaderqualität. Und wenn du siehst, wie viel Aderlass, das hatten wir ja schon mal dann nach diesem Champions-League-Finale 2013 ging es ja los, als dann Götze gegen Lewandowski ging, Sahin war weg, Gündogan ging weg und Barrios ging weg, Aubameyang ging irgendwann weg. Also es gab immer wieder die Fälle, dass richtig Qualität verloren gegangen ist. Wir haben aber jetzt auch in den vergangenen 3 Jahren, würde ich sagen, mal mit Haaland und Bellingham zwei absolute, das waren jetzt keine sehr guten Spieler, das waren schon auch richtig Top-Spieler, Top 5 in Europa und Haaland sogar, wenn nicht gerade, ja, der ist der beste Stürmer in Europa, glaube ich, kann man wirklich so sagen. Harry Kane ist natürlich auch gut, ja, aber solche Leute ersetzt du eben auch einfach nicht und wenn die nicht mehr da sind, dann ja, fehlt dir was in deinem Spiel.
Es ist übrigens so, dass sich die Form von Robert Lewandowski stark nach unten entwickelt hat, wo du gerade die Stürmer angesprochen hast.
Ja, ich habe letztens ein Barcelona-Spiel gesehen. Das ist schon, da, die haben viele Probleme da ja auch logischerweise, ne, in dieser Mannschaft und im Verein insgesamt und das wirkt sich auch bei ihm aus und sie haben auch, was Mitspieler und so angeht, natürlich auch so ein bisschen Aderlass. Ne? Also die Mannschaft ist auch nicht mehr so gut, wie sie mal war, ne?
Was ist mit Fülle los? Er war in den letzten Spielen sehr unauffällig, fand ich. Liebe Grüße. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne das Böse zu meinen, er ist generell so lange unauffällig, bis er Tore schießt. Oder? Das ist jetzt kein Spieler, kein Stürmer, der die Mitspieler besser macht oder sowas. Also ist er nicht.
Abschlussstürmer. Ja, ich finde, sie schaffen es tatsächlich nicht, ihn so einzubinden und in Szene zu setzen, wie er es braucht für sein Spiel und für seine Gefährlichkeit, die er dann durchaus ja auch hat. Es gibt kaum Flanken. Erst recht nicht mehr, als seit Jadon Sancho wieder da ist. Man sieht von Jadon Sancho ja kein 1-gegen-1 die Außenlinie entlang und dann mal die Flanke. Das sieht man von ihm nicht. Der zieht immer nach innen. Und dieses Muster hatten wir ja schon. Von daher, darunter leidet er auch. Und das ist, glaube ich, so das Kernproblem. Sie müssen ihn einfach besser in Szene setzen. Die Quote ist ja eigentlich gut. Also er hat ja in der Rückrunde jetzt, glaube ich, schon 6.
Quote ist wunderbar. Aber er ist kein Spieler, der groß am Spiel beteiligt ist, bis er in Abschlusssituationen kommt.
Genau.
Da ist er sehr effizient. Das muss man auch dazu sagen. Sind Hummels Kommentare über Terzic in der Ballers League Grund für seine Degradierung? Ich habe die Kommentare gar nicht mitbekommen.
Ich habe sie, ja, Ballers League ist ein spezielles Thema, habe ich auch jetzt ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Was hat er gesagt? Weißt du auch jetzt nicht?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich verfolge jetzt die Ballers League mal neuerdings bei Instagram, weil da anscheinend ja doch immer die ein oder andere interessante Aussage getroffen wird.
Ja, also bei Hummels würde ich jetzt immer noch vorsichtig sein. Der war wohl richtig, richtig krank. So ähnlich wie Brandt. Und man sieht ja auch bei Brandt, was ihn das gekostet hat. Nämlich eigentlich komplett die Form. Und Hummels war ähnlich krank und auch lange, glaube ich. Und er hat ja diesen Satz gesagt, irgendwie die 10 Minuten, als er reinkam nach seiner Grippe, wären anstrengender gewesen als irgendwie ein ganzes Champions League-Spiel oder so ähnlich. Da kann man mal sehen, wie natürlich sowas einen auch aus dem Rhythmus bringt und mal abwarten. Also ich kann mir vorstellen, wir werden ihn ja spätestens am Mittwoch gegen Eindhoven, werden wir ihn, glaube ich, auf dem Platz sehen, weil Schlotterbeck gesperrt ist. Und vielleicht nutzt Edin Terzic ja auch das Spiel in Bremen schon so, um ihn so ein bisschen wieder in den Rhythmus zu bringen. Das wäre vielleicht eine Überlegung auf jeden Fall wert. Der wird schon seine Spiele machen. Aber wir haben so einen ähnlichen Fall, so einen ähnlichen Verlauf in der vergangenen Saison gehabt. Da war er nach dem Winter erstmal auch komplett außen vor. Und das lag ja, aber stimmt. Damals daran, weil ihn, glaube ich, diese Nicht-Nominierung für die WM ziemlich mitgenommen hat. Jetzt war es halt eine Krankheit. Aber der kommt hoffentlich schon noch.
Wo ist denn jetzt die Frage hin? Ah, hier. Hot Take. Susi wird technischer Leiter. Wenn ich verliere, gönne ich euch eine Currywurst eurer Wahl.
Michael Zorc?
Ja, ich denke, damit ist Susi gemeint.
Schließe ich aus.
So, jetzt aber...
Der ist, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Der taucht überhaupt nicht. Also man, das ist wirklich Wahnsinn, wie der den Absprung auch geschafft hat. Man hat ihn, ich habe ihn, glaube ich, zweimal gesehen seitdem. Einmal hat er eine Champions-League-Reise mitgemacht und einmal nach dem Bundesligaspiel. Ansonsten hört man von ihm wenig.
Ich stehe in regelmäßigem Austausch mit Beat aus der Schweiz. Und der hat geschrieben, wir könnten ja eine Trainerwette eingehen. Wenn Nagelsmann zur neuen Saison in Dortmund Trainer wird, gebe ich euch ein Essen bei Rodizio aus für 4 eurer Podcast-Spezialisten.
Wow.
Also, gut, mich natürlich inbegriffen, ist klar. Jürgen, Cedric und Kevin, dann sind wir 4.
Ja, das passt.
Das passt. Mhm, so, und wenn nicht, dann zahlen wir für ihn und seine Frau. Wenn Terzic Trainer bleibt, gewinnt keiner, höchstens ein Frustsaufen. Und, was sagst du, nehmen wir das an?
Du, ich bin ja nicht dabei, also von daher könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich gehöre ja nicht zu den Experten. Nein,
würdest du das, was hältst du davon?
Ja, ich finde, die Wahrscheinlichkeit ist ja...
Also sollen wir einschlagen?
Ja, warum nicht? Dann musst du die anderen fragen, die da mitzahlen müssten. Ich bin ja nicht dabei, wie gesagt.
Nein, ich würde schon, mitnehmen.
Statt Jürgen.
Ja, genau. Ja. Nee, super, Beat. Also Dirk hat zugestimmt. Der hat jetzt hier im Namen der anderen Kollegen gesprochen. Wir haben ja sowas, haben wir sowas wie eine Kriegskasse, eine Mannschaftskasse? Haben wir das eigentlich? Aber weißt du was? Wir sagen, der Chefredaktion ist zur Kundenbindung.
Ja, er ist doch auch ein Kunde. Wenn er uns regelmäßig hört, ist er ein treuer Kunde.
Ja. Ja, super. Freue ich mich. Da können wir auf jeden Fall umsonst mitessen. Fantastisch. Beat, freue mich, wenn du wieder hier vor Ort bist. Freue ich mich sehr. So, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, weil das stand nämlich nicht in den Hörerfragen bei Instagram, sondern wie viele gerne was zu Mislintat wissen wollen würden, beziehungsweise dass der zurückkommt.
Ja, das liegt an der Geschichte, die es in der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Deshalb wurde das Thema jetzt mal wieder ein bisschen aktuell. Ich kann dazu nur aus meiner Sicht sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Konstellation mit Kehl in der Gesamtverantwortung und einem Mislintat, der unter ihm arbeitet, gibt. Das kann ich mir nicht, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Diese Eitelkeiten, das ist schön.
Ich kann mir aber auch den umgekehrten Fall, glaube ich, nicht vorstellen.
Wie geht's dem Millionär Nico Schulz?
Ich glaube, der war sehr, sehr erleichtert nach der Einstellung, es gab kein Urteil, es war die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage, so ist der juristische Begriff. Der hat nicht lange gebraucht, um dazu zu stimmen, weil er, glaube ich, dieses Kapitel dann endlich abschließen wollte. Und wie es ihm ansonsten geht, er hat leider mit uns nicht gesprochen.
Das war ja absehbar.
Ja.
Ja. Jedes Wort zu dem Thema ist auch gefühlt 1:1, deswegen gehen wir weiter. Ein, zwei Fragen haben wir noch. Wo ist denn diese? Ich muss hier mal so ein bisschen anders durchscrollen. Wo war sie denn? Mein Gott. Meint ihr, ein Matcher kann dem BVB kreative Impulse geben? Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es diese Saison wahrscheinlich nicht mehr so viele Einsätze von ihm geben wird.
Ja, er hat jetzt, oder hoffentlich ja jetzt, Entschuldigung, diese Woche komplett trainiert auch. Wurde, glaube ich, aber auch dosiert rangeführt. Ich weiß nicht, wie weit der Prozess jetzt fortgeschritten ist. Es wird sicherlich noch 1, 2, 3 Wochen dauern, bis man ihn ernsthaft dazu nehmen kann. Und dann mal schauen. Also Wunderdinge sollte man da sicherlich nicht erwarten, aber er ist schon ein Spieler, wo man zumindest die Fantasie hat, dass der was verändern könnte in dieser Mannschaft. Ne? Also ich glaube, die Mannschaft braucht mal einen neuen Impuls. Und er war relativ lange raus. Vielleicht ist er der Spieler, der das wirklich geben kann. Das Vermögen dazu hat er, glaube ich, tatsächlich. Ist ja halt die Frage, wie schnell ist er wieder in seinem Rhythmus? Und er war in der Hinrunde auch permanent irgendwie wieder verletzt und immer wieder unterbrochen, der Spielfluss und der Spielrhythmus durch kleinere oder größere Geschichten. Und von daher jetzt auf jeden Fall eine Saison erstmal zum Abhaken für ihn. Aber die Fantasie ist, wie gesagt, da, dass er das kann.
Habt ihr vor, den BVB Wohnzimmertalk auch auf Spotify zu veröffentlichen? Ich glaube tendenziell nicht, weil das eher ein Videoformat ist, oder Dirk?
Habe ich keine Einblicke. Ich glaube, es soll eher eine Videogeschichte sein, ja. Würde ich jetzt auch so sehen.
Ist Sebastian Hoeneß eine denkbare Lösung für die neue Saison? Ich glaube nicht.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich ihn auch für einen sehr reflektierten Trainer halte. Ob da nicht dann vielleicht, wenn dann überhaupt die Bayern kommen müssten und ob die kommen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ansonsten fühlt er sich, glaube ich, da in Stuttgart schon sehr gut aufgehoben auch.
Was trifft eher zu? Leverkusen gegen Liverpool im European League Finale? Nee, Europa League Finale, Entschuldigung. European League heißt es im Handball. Alonso gegen den neuen Verein oder FC gegen HSV in der Relegation?
Ja, dann müsste der HSV auch mal wieder die Kurve kriegen. Also die haben den Vorsprung ja auch jetzt schon fast aufgebraucht, wie eigentlich immer. Und Alonso, Liverpool hat er doch, glaube ich, ausgeschlossen, habe ich irgendwo gelesen, oder?
Echt? Der geht doch nicht zu Bayern. Dann kotze ich auch nochmal im Strahl. Ja. Das fände ich so langweilig.
Leute. Also Simon Rolfes hat auch schon dreimal gesagt, er bleibt auf jeden Fall. Trau ihm doch mal, wenn er das sagt.
Ja, gut.
Fände ich einen super
Simon,
Move.
Simon, mach keinen Blödsinn.
Fände ich einen guten Move übrigens, wenn er bleiben würde.
Ja, ein Jahr Champions League mit der Truppe wäre doch super. Also kann man ruhig mal bringen. Ja, wir sind mehr oder weniger durch. Da waren noch viele Fragen zu Themen, die wir schon besprochen haben. Ganz, ganz viele Leute möchten einfach wissen,
wann es
besser wird. Ich habe aber noch eine, glaube ich, zum Schluss. Warum nicht mit Reus und Hummels noch ein Jahr verlängern, um Geld an Ablösen zu sparen und erstmal die dringend benötigten Baustellen dicht machen zu können?
Ist zumindest bei Hummels auf jeden Fall eine realistische Option. Die Frage ist immer, ob er es will. Bei Reus, ich glaube, der Verein möchte auch, dass der würdevoll da rauskommt. Und ich weiß nicht, ob man das noch weiter ausreizen sollte. Also er hat immer noch seine Momente, auch in dieser Saison, wo das aufblitzt, wie wichtig er auch noch für die Mannschaft sein kann. Aber der ist halt auch noch recht teuer. Ne? Die haben zwar verzichtet, beide, aber die kosten trotzdem beide noch 7 bis 8 Millionen Euro. Ne? Die haben jetzt auch nicht auf die Hälfte verzichtet. Das ist halt schon auch wirklich viel Geld und hängt immer davon auch ab, was mit Alternativen ist. Du gehst ja sehenden Auges als Verein da rein, dass du weißt, dass du diese Position neu besetzen musst. Gerade Innenverteidigung, finde ich, drängt jetzt auch, weil du auch keine klare Nummer 4 so hast. Koulibaly könnte zurückkommen, weiß ich aber nicht, ob er das will, ob man ihm das zutraut. Und du brauchst auf dieser Position 3 gute, das erlebst du ja permanent, weil immer auch irgendeiner mal dann nicht kann und krank, gesperrt, verletzt. Und wenn du natürlich einen Spieler vom Format wie Hummels holen willst, musst du natürlich schon richtig viel Geld ausgeben. Das gilt auch für Reus. Das ist ein bisschen die Krux gerade, ne?
Ich habe noch einen Trainernamen.
Du hast einen Trainernamen.
Ja. Da stehe ich mit einem weiteren Hörer in Kontakt und der hat gesagt, was ist denn mit Alexander Blessin? Das ist der aktuelle Trainer von Union Saint-Gilloise. Das ist
Belgien.
Ja, und der hat vorher unter anderem auch in Genua gearbeitet, in Italien und irgendwo anders habe ich auch noch im Kopf irgendwie, ich meine, er wäre auch mal beim DFB gewesen, aber kann ich mich auch vertun. Aber ist auch egal. Ich glaube, das ist nicht das Format einfach. Das wird sicherlich ein guter Trainer sein. Ich meine, der spielt da einen tollen Fußball. Die sind auf dem Weg zur Meisterschaft in Belgien.
Das ist immer so ein Punkt, das sind so dann Geschichten, das sind so Trainer, die, das war bei Peter Bosch ja auch nicht anders. Der hat sehr gute Arbeit geleistet, aber da, wo er damals war, war ja dann, glaube ich, auch im Nachwuchsbereich sogar, ne? Und da ist es dann vielleicht aber auch nicht so schlimm, wenn mal irgendwas nicht so gut funktioniert, weil er einfach einen Prozess begleiten soll, weil er einfach etwas entwickeln soll. Das ist ja bei Borussia Dortmund komplett anders. Du musst von Tag 1 an funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, siehst du ja auch an Edin Terzic, der ein sehr, sehr hohes Standing hatte, wie sehr das dann auch gelitten hat. Und das ist immer die Krux und ich weiß es nicht. Es hätte was, weil das auch ein Move wäre, der zu Borussia Dortmund passt, dass sie nicht unbedingt automatisch nur auf die großen Namen gehen. Aber dann müsstest du so dermaßen überzeugt sein von diesem Trainer. Und es müsste tatsächlich funktionieren von Anfang an, weil ansonsten hast du ruckzuck wieder eine Diskussion.
Wusstest du, dass die Bayer AG Milliardenverlust gemacht hat 2023 und 2022 Milliarden Gewinn?
Tja.
Vielleicht heißt es demnächst einfach nur TSV 04 Leverkusen. Man weiß es nicht. Tja. Wollen eventuell aus Leverkusen weg. Ich habe zum Abschluss noch drei Namen, Rückennummern-Quiz. Stevic und Freund, welche Rückennummer haben die getragen?
Oh,
ich denke, die 4.
Haben die gleiche getragen?
Ich denke, dass die jeweils die gleiche getragen haben.
Das glaube ich, die 4.
Kree und Olysee haben die 2? Nein, ich glaube
die 2
15, würde ich schätzen. Und Feiersinger und Hessler hatten die 20.
Ja, das stimmt.
Das stimmt, ja.
Da bin ich mir auch relativ sicher, ja.
Ausgerechnet an die beiden kannst du dich erinnern.
Tja.
Hier sind noch andere, aber die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe übrigens gerade eine E-Mail bekommen, so können Sie den Gutschein europaweit nutzen von bahn.de. Ja, den kannst du überall nutzen, nur in Deutschland nicht.
Ach so.
Mein Gott. An dieser Stelle gibt es nochmal zum Abschluss Werbung. Ach so, kurzer Tipp. Wie hoch gewinnt der BVB in Bremen und zu Hause gegen Eindhoven?
In Bremen 3-1. Zu Hause gegen Eindhoven 3-1.
Nach Elfmeterschießen?
Nach Verlängerung.
Sehr gut, dann lohnt sich das Eintrittsgeld, was ich bezahle.
Ja.
Sehr gut. Ja, wir haben heute, Dirk, um es kurz zusammenzufassen, haben wir Kekse geschickt bekommen. Sehr gut, freue ich mich. Wir haben ein Essen gewonnen bei Rodizio.
Hoffentlich.
Und Currywurst haben wir auch.
Ja, Wahnsinn.
Können wir uns demnächst aussuchen. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Einem anderen Hörer habe ich heute Restaurants rund um den Hansaplatz empfohlen, weil er danach gefragt hat. Also kulinarisch sind wir bestens aufgestellt. Und wenn ihr weitere Infos zu Borussia Dortmund lesen möchtet, schaut vorbei auf hurennachrichten.de/BVB. Wir haben natürlich noch unser Podcast-Abo. Das Podcast-Abo-Angebot. So ist es richtig. 3 Euro bezahlt ihr nur für 3 Monate. Könnt ihr auch gerne abonnieren und schaut vorbei auf den sozialen Medien. @DirkKrampe bei Twitter. Mich findet ihr unter @SaschaStaat auch bei Instagram und @RNBVB auf beiden Kanälen. Das war's für diese Woche. Nächste Woche spreche ich dann mit Kevin Pinault über die beiden 3-1 Erfolge in Bremen und zu Hause gegen Eindhoven. Schöne Woche euch. Tschüss.